Bevor es mit der Folge heute losgeht, erstmal ein kurzer Hinweis. Ihr hört die kostenlose Folge am Sonntag von Insert Moin. Jeden Sonntag veröffentlichen wir eine Folge der Woche, die dann frei für alle im öffentlichen Feed zu hören ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Tag hören. Wir senden und produzieren jeden Tag eine frische Folge mit Interviews, Blick hinter die Kulissen und natürlich auch Spiele-Reviews, News und alles, was dazugehört zum Thema Spielkultur mit vielen, vielen bunten Gästen aus der Branche und aus der Industrie. Zugang zu unseren Folgen erhaltet ihr auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend auf alle Folgen in unserem Archiv. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und uns unterstützt und Backer und Supporter dieses Podcasts werdet. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dass es euch extra was kostet. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, weil ihr zum Beispiel den Videodienst dort nutzt oder den schnelleren Versand, dann habt ihr auch gratis ein Abo zu verschenken auf twitch.tv/insertmoin. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hinterlasst dann 5 Euro, die euch Amazon quasi gratis schenkt dafür, dass ihr Amazon Prime-Kunde seid. Und von diesem Geld erhalten wir ungefähr die Hälfte, also rund 2,50 Euro, ohne dass euch Kosten entstehen. Das wäre großartig, wenn ihr dort mal vorbeischaut und einfach diesen Klick hinterlasst. Leider muss man den einmal im Monat erneuern, aber es wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr uns auf diese Weise vielleicht zusätzlich noch unterstützen könnt. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss! Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Es ist aller Herrgottsfrüh hier im Podcast-Studio und bei mir ein ausgeschlafener Gast, nämlich Christian, besser bekannt als Fritz von GameStar. Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben uns ein bockschweres Spiel heute ausgesucht und deswegen müssen wir extra früh aufstehen, weil das Spiel alles aus uns herausfordert. Die Rede ist von The Surge 2. Darüber möchte ich heute mit dir reden. Und wir sind beide ja, ich glaube, haben wir nicht sogar über den ersten gepodcastet hier gemeinsam noch damals?
Das kann sein. Also auf jeden Fall sind wir, glaube ich, beide durchaus Fans des ersten Teils gewesen.
Ja. Vielleicht magst du mal so ein bisschen einleiten. The Surge, ich glaube, wir waren einer der wenigen, die das erste schon richtig, richtig gut fanden. Jetzt ist die direkte Fortsetzung herausgekommen, The Surge 2 von Deck 13, erschienen natürlich jetzt für PC, für Xbox, für PlayStation. Und vielleicht holst du unsere Hörerinnen nochmal ab, was ist The Surge und wo geht's bei The Surge 2 weiter?
Ja, The Surge 2 ist ein Souls-like und als damals Deck 13 mit dem Lord of the Fallen sein erstes Souls-like veröffentlicht hat, war das ja noch so ein bisschen die Klauen von Dark Souls. Inzwischen ist ja Souls-like ein eigenes Genre, wo man auch problemlos sich als weiteres Studio etablieren kann, die das auch gut können. Und ich glaube, mit The Surge 2 hat Deck 13 das jetzt auch wirklich nachhaltig getan. Mhm. Es ist also im Kern ein Spiel, bei dem man an Leuchtfeuern, in diesem Fall sind es so Aufrüstungsstationen, immer wieder hingeht.
Midi-Base, glaube ich, ja.
Genau, Midi-Base. Seine Erfahrungspunkte lagert, um seine Spielfigur hochzuleveln und danach sind dann alle Gegner wieder da. Es ist ein sehr nahkampflastiges Spiel mit einem sehr ausgefeilten Kampfsystem, sehr kombolastig zum Teil auch, wenn man das möchte. Es gibt viele Waffen, es gibt diesmal auch ein paar mehr oder besser einsetzbare Fernkampfwaffen. Und die Welt ist eine nahe Zukunftserde, auf der im letzten Teil ein komischer Nanovirus ausgebrochen und mehr oder weniger so amok gelaufen ist. Der sollte eigentlich die Umwelt retten, hat dann aber, wie das immer so ist, in diesen Art von Geschichten natürlich nicht so ganz so funktioniert, sondern stattdessen die Menschen in so Zombies verwandelt. Und jetzt im neuen Teil sind wir raus aus der Fertigungsanlage, wo dieses angebliche Heilungsmittel mal hergestellt wurde, nämlich bei Creo, und sind weitergewandert in eine Stadt namens Jericho, die allerdings gleich mal unter Quarantäne gestellt wurde, denn da ist dieses Virus ausgebrochen, beziehungsweise da ist es von befallen und in dieser Stadt ist jetzt Mad Max-mäßig, herrscht da jetzt Anarchie. Es gibt natürlich die Sekte von durchgedrehten Gläubigen, die jetzt an den Funken glauben.
Natürlich.
Es gibt eine Militärorganisation, AID nennt sich das, oder eine Regierungsorganisation, die da eigentlich für Ordnung sorgen soll. Aber
und es gibt verrückte Herrscher, die Mauer bauen.
Genau. Aber ich glaube, das ist ja, diese Mauer ist ja von den AIDs gebaut worden. Und die sind ein bisschen, die AIDs sind ein bisschen merkwürdig drauf, denn die verprügeln in den normalen Leveln jeden, den sie sehen, schlagen ihn sofort tot. Und es gibt aber ein Flüchtlingslager. Wenn man in das reingeht, dann reden sie mit einem und sind total nett und machen eher den Eindruck, als würden sie Hilfstruppen sein. Also sie senden ein bisschen eine Mixed Message, könnte man sagen. Und in dieser Welt erwacht man 2 Monate nach einem Flugzeugabsturz und ist ein Niemand, den man sich diesmal, denn im Gegenteil zum Vorgänger, spielt man keinen vorgegebenen Charakter, also nicht mehr Warren, kann deshalb auch nicht mehr sprechen, sondern man spielt einen frei erstellbaren Charakter, Männchen oder Weibchen, und kann den so ein bisschen anpassen und dann geht's raus in die Welt. Man kann diesmal tatsächlich auch mit mehr Leuten reden, aber wie gesagt, die eigene Spielfigur redet nicht, da kann man nur quasi die Antworten vorgeben und
diese Welt, diese Stadt erkunden. Und das ist auch schon der eigentliche
Jericho, genau.
Genau, das ist auch der eigentliche Star. Während bei The Search 1 halt Warren die Hauptfigur war, hat man jetzt im zweiten, wie du schon gesagt hast, so Mr. oder Mrs. No Name, aber der eigentliche Star ist halt wirklich Jericho City. Das merkt man schon sehr, dass da Deck 13 sich die Kritik zu Herzen genommen hat, die viele Spielerinnen auch am ersten Teil hatten, nämlich es sei zu monoton. Also ich mochte ja dieses dystopische Setting sehr gerne in der erste Teil hatte so diesen Kontrast, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem ersten Batman Arkham Asylum, wo man halt in so einem großen Gebäude eingesperrt war, aber dadurch war alles sehr, sehr tight und sehr stringent. Ja, natürlich hatte das auch eine gewisse Monotonie, aber ich finde, das hat auch gut zu dieser Welt gepasst, dass man eben halt auch die Bosse, die waren alle so Maschinen und waren alle quasi so Fabrikanlagen, gegen die man dann gekämpft hat.
Ja.
Natürlich war es auf Dauer etwas monoton hinten raus, aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich konnte das nie ganz nachvollziehen, mit der, dass das zu wenig Abwechslung bot, denn klar, dieses zweite Gebiet, was ja so ein Verbindungsgebiet war, das war vielleicht ein bisschen dunkel, ein bisschen wenig abwechslungsreich, aber du bist später in die Biolabore gekommen, du bist in die Büro-Dinge gekommen, du bist dann noch in die Raketenabschussbasis also es ist durchaus eigentlich, es waren echt sehr viele unterschiedliche Settings da, so, so war es gar nicht. Also.
Dafür, dass es wirklich eine Fabrikanlage war, war es dann schon sehr, sehr abwechslungsreich, und ich fand diesen Kontrast ganz cool, dass immer man diese Werbevideos gesehen hat, die so ein bisschen wie so eine Apple-Werbebotschaft wirken, ja, alles so weiß und clean, und dann hatte man diese Fabrikanlage, wo diese Nanoiten oder Naniten oder wie die Dinger hießen, dann eben alles so wahnsinnig gemacht haben. Trotz alledem ist man eben jetzt in Jericho City unterwegs, weil diese Kritik wohl sehr laut war, und Deck 13 hat sich gedacht, na gut, dann gehen wir halt raus und machen eine ganze Stadt begehbar, was jetzt auch wirklich der Fall ist, also die Abwechslung ist jetzt schon gegeben. Man hat dreckige Hinterhöfe in der Stadt, das Militärrecht ist ausgerufen, was ja schon gesagt, also das heißt, man kämpft gegen Militäreinheiten, man kämpft gegen religiöse Straßengangs, und man ist auch diesmal in so einem Stadtpark unterwegs, das hat mir besonders gut gefallen, also man hat auch in der Stadt noch so eine Parkanlage mit so Wanderwegen, wo dann der Cougar Trail ist und so weiter, und muss dann da mal 3 so Funktürme irgendwie aktivieren und ist dann eben auch in so einem reichen Viertel unterwegs, wo dann so eine Abrissparty gefeiert wird, also es bietet schon deutlich mehr Abwechslung, allerdings mit einem kleinen Manko, Christian.
Auf welches Manko willst du jetzt hinaus? Ich weiß nicht genau, ob wir auf dasselbe Manko hinaus wollen.
diese größere Abwechslung und diese größere Stadt, die kommt auch damit einher, dass man eben das Gefühl hat, oder wir beide uns auch im Vorgespräch schon ausgetauscht haben, man hat irgendwie das Gefühl, als wäre in den 2 Jahren seit The Search 1 technisch da wenig passiert.
Genau genommen würde ich sogar sagen, dass es technisch ein Rückschritt ist im Vergleich zum The Search 1, denn die Stadt ist größer, sie ist auch heller, also man ist viel öfter draußen unterwegs bei Tageslicht. Es gibt keinen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel, also so offen ist die Stadt dann auch nicht. Sie ist auch keine klassische Open-World-Stadt. Nee, sie ist eine Metroidvania-Stadt, würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich die Metroidvanigste Stadt, die es überhaupt gibt. Denn man kann keine 5 Meter weit gehen, ohne dass man nicht doch wieder irgendwie einen neuen Weg öffnet, der wieder irgendwohin zurückführt. Also das ist die Stadt der 1000 Wege.
Ja, genau. Harry Potter hätte seine wahre Freude in diesen ganzen Winkelgassen.
Das ist der Wahnsinn. Ja, absoluter Wahnsinn. Also da, wie viele Rückverkürzungen und Abkürzungen es überall gibt, ist total cool. Macht auch wahnsinnig Spaß, auch die Erkundung dieser Stadt und dieses Finden dieser kleinen Wege und der kleinen Geheimnisse. Also wirklich das absolute Highlight. Aber der Nachteil in der ganzen Geschichte ist, sie ist längst nicht so liebevoll und detailreich gebaut wie die Welt aus dem ersten Teil. Sie ist zwar heller, Sie haben sich allerdings dafür entschieden, halt mehr oder weniger eigentlich nur auf Global Illumination zu setzen. Also eine Lichtquelle, in dem Fall die Sonne, kommt meistens und beleuchtet dann den Level. Dadurch, dass diese Schatten aber auch nicht wandert, passiert es einem über weite Strecken, ist ja kein sehr schnelles Spiel, dass man sehr, sehr lange in Stadtabschnitten unterwegs ist, die komplett im Schatten liegen. Das hat zur Konsequenz, dass zum Beispiel der eine Charakter keinen Schatten mehr wirft, wodurch das dann aber schnell so wirkt, als würde da einfach die Beleuchtung komplett fehlen. Hinzu kommt, dass andere Stellen, wo dann Licht sind, die sind ziemlich überstrahlt. Ich habe selbst am Ende dann den Blumen fast komplett ausgemacht, weil es einfach zu viel ist. Also die Balance ist nicht gut gehalten. Die künstlerische Vision von dem ganzen Ding ist auch sehr, ich würde mal sagen, schluderig, muss man leider sagen. Also im Detail kann man zum Beispiel ganz oft in den Leveln aus dem Level rausgucken und sieht dann, wo mehr oder weniger nicht fertig gebaut wurde. Es ist, wie gesagt, alles ein bisschen größer, es ist nicht unbedingt alles schöner und was halt auch wirklich auffällt, ist zum Beispiel Level-Details werden jetzt so spät eingeblendet, dass man das permanent sieht. Man sieht permanent die Lichtquellen, die irgendwo angeht, man sieht permanent die Texturen, die irgendwo erscheinen, man sieht permanent die Schattenelemente, die irgendwo rauskommen. Und ja, okay, ich bin auch ein bisschen eine Grafikhure und das macht das Spiel jetzt spielerisch nicht schlechter, aber es macht natürlich den Gesamteindruck schon ein bisschen.
Es trübt ihn ein bisschen.
Ja, ein bisschen enttäuschender, zumal ich habe auch wirklich, weil ich echt überrascht war, ich so dachte, habe ich das vielleicht falsch in Erinnerung, den ersten Teil? Habe den ersten Teil jetzt auch installiert und eigentlich nochmal viel gespielt. Der wurde ja auch sehr, sehr gut nachgepatcht mit vielen Optionen und auch sehr performancemäßig flüssig gemacht, denn die Performance ist jetzt beim neuen, sagen wir neuen, den Renderer mehr oder weniger neu programmiert. Die ist echt schlecht. Also wir hatten auf dem PC zumindest ganz schöne Probleme. Ja. Selbst mit richtig guter Hardware, da die 1080 in allen Details sauber zu halten, also Mini-Ruckler, Slowdowns und so, selbst mit ein paar Einstellungstricks von wegen V-Sync an, V-Sync aus, forcierte Framerate, also das ist ein ziemlich durchwachsen, das ganze Ding. Auf den Konsolen läuft es ein bisschen stabiler, sieht da aber auch nicht sonderlich toll aus. Und das zieht sich so durchs ganze Spiel und das nimmt dem schon ein bisschen Atmosphäre, denn der große Vorteil beim ersten Teil war, er war zwar dunkler, aber jede Lichtquelle war manuell gesetzt, hat manuell für Lichtschatten gesorgt. Du hattest ganz viel so volumetrischen Nebel und das erzeugt natürlich Stimmung. Also
gerade in dieser alten Fabrikanlage.
Ja. Ja, es gibt nichts Wichtigeres als das Spiel von Licht und Schatten, wenn man Stimmung erzeugen will. Jeder, der mal ein Alien-Spiel gespielt hat, weiß, wie wichtig sowas ist. Und wenn das dann fehlt, dann fühlt man sich schon so ein bisschen so, ist das hier noch Alpha-Zustand? Fehlt hier euer letzter Renderpfad? Das tat mir schon die ganze Zeit über ganz schön weh, weil der Rest des Spiels ist sehr, sehr cool. Jetzt mal abgesehen von der Story vielleicht.
Eben, ich würde auch sagen, wir sind jetzt sehr über die Technik, aber die fällt halt wirklich ins Auge, weil das erste Spiel auch sehr viel performanter lief. Ich habe dann auch nochmal im Vergleich bei meinem PC eben den ersten angeschmissen und da habe ich halt flüssige 60 Frames. Und das ist halt bei einem Action-Spiel, wo es halt so auf gutes Timing und wirklich eine hohe, stabile Framerate auch ankommt, damit man eben auch den Kampf irgendwie gut steuern und lenken kann, ist es halt enorm wichtig. Jetzt mal abgesehen von der Beleuchtung und so, die wirklich stimmiger war beim ersten. Das kann ich aber in Kauf nehmen, weil die Stadt halt größer ist. Aber die Framerate, die ist komplett eingebrochen am PC. Wir haben verschiedene Setups ausprobiert, du hast ein stärkeres System. Ich habe es dann auch auf dem Shadow probiert, da lief es auch nicht flüssig und das ist halt wirklich eine der stärksten Grafikkarten, die man so haben kann und auch da gab es irgendwie Probleme, während der erste eben halt unfassbar flüssig läuft. Ich habe es dann auf der Xbox One X nochmal gestartet, um mir das dort anzugucken. Da läuft es deutlich stabiler, weil es natürlich auch einfacher ist, auf so eine fixe Hardware dann zu optimieren, aber auch da hatte ich Tearing-Probleme und stellenweise wirklich auch sichtbare Pop-ups und Einbrüche. Aber wenn, dann würde ich momentan auch dazu raten, wartet noch auf ein paar Patches am PC oder geht auf die Konsolenversion. Aber, ich habe ja schon angedeutet, es ist das bessere Spiel, weil das Kampfsystem an so vielen Punkten total sinnvoll erweitert wurde und ich würde sagen, zum Guten. Also sie haben sehr viele neue Ideen reingebracht ins Spiel, die Kernelemente sind aber alle gleich geblieben. Also wenn ihr das Surge 1 nicht gespielt habt, die Kernmechanik ist, dass man in den Kämpfen einzelne Gliedmaßen anvisiert und dadurch das Loot-System einen ganz neuen Twist bekommt. Nämlich es wird nicht einfach irgendwas gedroppt, was die Gegner anhaben, sondern du kannst dir gezielt aussuchen, wenn du irgendwie siehst, der hat irgendwie einen coolen Helm an oder eine coole Rüstung, dann kannst du diese diese Teile gezielt anvisieren, hämmerst dann da drauf und wenn die Rüstung genügend Schaden genommen hat, dann kannst du den Arm, den linken Fuß oder eben auch den Kopf oder den Körper abtrennen von diesem Objekt der Begierde und dann genau dieses Rüstungsteil auch aufheben beziehungsweise eine Blaupause. Andererseits ist es aber auch sinnvoll, ungeschützte Bereiche zu attackieren, weil dann der Gegner sehr viel mehr Schaden nimmt. Und dieses Element ist nach wie vor total motivierend und total gut umgesetzt.
Ja, und das hat im ersten Teil schon wirklich cool funktioniert, muss man sagen. Also das war wirklich die Stärke des Spiels, neben grundsätzlich den Kämpfen. Ich fand die Kämpfe im ersten Teil schon wirklich sehr gut. Mhm. Aber man merkt jetzt, wie sie ins Detail reingegangen sind und an so vielen Stellen geschraubt haben. Ich habe die ganze Zeit so beim Spielen gedacht, ich hätte so gerne noch einen Patch, der quasi das neue Gameplay in den Vorgänger reinbringt. Schon allein das Interface. Diesmal sind die Anzeigen unten unter der Spielfigur. Also ich sehe viel besser, wie viel Ausdauer ich noch habe, ohne, weil das sind ja schnelle Spiele. Da kannst du nicht kurz mit dem Auge mal oben in die Ecke gucken, wie viel Ausdauer du noch hast, sondern du kannst es nur aus dem Augenwinkel sehen, sonst funktioniert das nicht. Du musst aufs Spiel achten, denn es gibt diesmal zum Beispiel ein aktives Blockensystem und zwar in die genaue Gegenrichtung des Schlages, wenn du im richtigen Moment blockst. Es gibt auch eine Interface-Erweiterung, also eine kleine Mod, die man sich selber einbauen kann in den Charakter über solche Implantate, mit der man angezeigt bekommt, wann jetzt gleich ein Schlag aus welcher Richtung kommen wird. Und wenn man das schafft, dann hat man halt den Gegner gestunt und kann ihn dann einem besonders schweren Schlag hinzufügen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Element. Das ist ein bisschen so für Leute, die gerne Sekiro gespielt haben mit dem Blocksystem. Ja. Für die wird das, glaube ich, ein Fest werden. Das Schöne ist aber, das System ist diesmal noch flexibler als im ersten Teil, dass du das nicht unbedingt brauchst. Also ich habe das Blocken wirklich super selten benutzt, weil ich nicht so gut bin in solchen Reflexgeschichten. Ich habe das dann oft darüber gelöst, dass ich viel ausgewichen bin oder dass, wenn ich gemerkt habe, ich komme hier irgendwo nicht weiter, durch die offene Struktur der Stadt oder verhältnismäßig offene Struktur der Stadt gab es genug Wege, wo ich sagen konnte, ach, dann drehe ich einfach ein paar Auflevel-Runden, level meinen Charakter ein bisschen hoch. Diesmal kann man auch beim Aufleveln entscheiden, ob man mehr Lebensenergie, mehr Ausdauer und mehr Batterieenergie haben will, genau.
Nee, die Effizienz ist es sogar.
Stimmt, genau. Aber auch man steigert ja dadurch auch wie viele Batterien man hat. Man kann ja bis zu 5 Batterien. Wenn man das hochlevelt, dann kriegst du mehr Batterien. Und das ist was zum Beispiel im Vorgänger nur über die Implantate ging. Da hat man das gar nicht darüber gesteuert. Das ist jetzt ein bisschen rollenspiel-likiger und ein bisschen, ich würde mal sagen, genre-standardmäßiger gemacht worden. Ist auch alles super. Und dieses System ist wahnsinnig flexibel. Denn zum Beispiel das Kampfsystem bietet jetzt, ich glaube, 9 oder 10 unterschiedliche Waffentypen, vom einhändig, zweihändig, einseitig montiert, zweiseitig montiert, Hammer, Speer, Stab, was übrigens 2 unterschiedliche Kampfstile sind völlig, Stab und Speer. Und alle haben bestimmte Vor- und Nachteile. Im Vorgänger war es so, dass man die Waffentypen hochgelevelt hat, indem man sie häufig benutzt hat. Also grundsätzlich war das so, es gab einen Wert für Einhandwaffen und wenn du oft mit Einhandwaffen gekämpft hast, dann ist dieser Wert immer wieder höher gegangen und du hast einen Bonus bekommen. Das ist ganz nett, wenn du immer mit Einhandwaffen kämpfen willst, ist aber blöd, wenn du auch nur einmal umsteigen willst auf eine andere Waffe, denn wenn du dein Einhandskill auf Level 25 hast und dann rüberwechselst auf eine große Axt zum Beispiel, hast du die auf Level 1 und hast gar keinen Bonus, musst mehr oder weniger das komplette Spiel nochmal mit dieser Axt durchspielen, was super nervig ist und dadurch war man auf eine Waffe größtenteils dann doch festgelegt. Und das haben sie jetzt im neuen Teil weggeschmissen, mehr oder weniger. Diesmal gibt es keine Bestrafung mehr dafür, dass du bei einem Waffentyp gerne spielst, sondern das Spiel sagt, ja, okay, spiel damit. Aber wenn du möchtest, kannst du jederzeit auf eine andere Waffenklasse wechseln. Und du bist mit der so gut, wie du einfach spielen kannst und wie du ihre Fähigkeiten nutzen kannst. Es gibt zum Beispiel so eine Mehrzweckwaffe, nennt sich das. Da kann man sich entscheiden, ob man die eher mit langsamen Schlägen benutzen will oder wenn man schnell die Angriffstaste drückt, dann werden die so in zwei Äxte auseinandergenommen. Meistens sind das so axtähnliche Waffen oder stabähnliche Waffen, die aussehen, als hätte man 2 Äxte zusammen für die langsamen Angriffe. Und wenn man schnelle Angriffe starten will, dann nimmt er einfach beide Äxte und dann wird es ein wahnsinnig schnelles Angriffsfrenzy mehr oder weniger, wo man die Gegner auch so fast in so einem Stunlock drin halten kann, was ja immer gut ist in dieser Art von Spielen, wenn man das hinkriegt, dass der Gegner gar nicht erst zum Schlag kommt. Und das kann man jetzt einfach machen, wie man will. Und die einzige Beschränkung, die es gibt, ist, welchen Waffenlevel die Waffe hat. Und die Waffen sowie die Ausrüstung kann man sich hochleveln. Ich glaube in 10 Stufen im ersten Durchgang.
Ja, mit New Game Plus wird es dann nochmal mehr, genau.
Genau, da geht's noch weiter. Und um diese Waffen hochzuleveln, brauchst du aber nur Waffenteile und diese Waffenteile oder Rüstungsteile und die schlägst du einfach dem Gegner ab. Also du sagst, du willst zum Beispiel deine Beine hochleveln, also deine Beinrüstung. Dann
also nicht den Leg Day skippen, Kollege.
und dann zielst du einfach bei Gegnern auf die Rüstungsteile der Beine, haust die ab und sammelst das Material davon ein. Und das kannst du dann nutzen, um deine Beinrüstmodule hochzuleveln. Und so funktioniert es mit Waffen, so funktioniert es mit Helmen, Brustmodulen. Es ist natürlich ein bisschen, es gibt eine gewisse Balance. Also bestimmte Gegnertypen geben nur bis zu einem bestimmten Level Rüstungsklasse raus. Also dann hast du vielleicht am Ende 100 Teile Mark 3 Rüstungslevel. Du brauchst aber für dein nächstes Upgrade 5 Teile Mark 4. Ja. Und das kriegst du dann, Mark 4 kriegst du dann beim höheren
höhere Gegnertypen. Ja, da musst du dann wirklich weiter. Genau. Also du kannst dich nicht unendlich lang grinden, sondern du musst dann wirklich auch in die neuen Abschnitte rein. Das ist ein ganz gutes System und auch kleine Detailverbesserungen, dass du jetzt höherwertige Teile auch runtergraden kannst, um halt die anderen Level auch nachzurüsten. Das finde ich ganz praktisch. Du musst also nicht quasi in die Anfangsgebiete zurück, um deine ganzen Level 1 Waffen irgendwann abzurüsten, sondern kannst dann wirklich da auch sagen, aus 2 MK2 machst du MK1 und so. Das ist ganz praktisch. Das sind ganz, ganz viele so kleine Detailverbesserungen, die das Grinden auch ein bisschen stimmiger und leichter machen. Also man hat aber trotzdem immer noch diese schwierige Entscheidung, nehme ich jetzt meinen Schrott, also diese Tech-Scrap, die du als Belohnung bekommst, investiere ich die in den nächsten Level ab, also in meine nächste Stufe, um mehr Batterie und so zu haben, oder nutze ich die, um meine Lieblingswaffe aufzurüsten, rüste ich jetzt mehrere Waffen auf, konzentriere ich mich auf eine. Also das sind immer noch interessante Entscheidungen, die man trifft und die man aber selber auch durch mehr oder weniger Grind dann sich selber eben so hinlegen kann, wie man das möchte. Das finde ich total
angenehm. Zumal sie ja dieses Batteriesystem, müssen wir vielleicht kurz erklären, in dem Spiel ist es so, dass es gibt Ausdauer, es gibt aber auch ein Batteriesystem und mit jedem Schlag und mit jedem Block lädt man seine Energie, seine Batterien in dem Anzug auf. Im Vorgängerspiel war das so, dass dieser Ladestreifen einfach ein Balken war, der dann kurz nachdem der Kampf vorbei ist, langsam sich wieder leert. Wenn man genug Energie drin hat, kann man bestimmte Implantate starten. Zum Beispiel kann man die Drohne einsetzen, die eher für einen Fernkampf gedacht ist.
Beim ersten meinst du,
genau, beim ersten Teil. Man kann Implantate einsetzen, die einen heilen oder die bestimmte Sachen schneller machen oder die Zeit
nicht verlangsamen. Giftresistent erhöhen und so weiter.
Sowas. Und das ist beim zweiten Teil immer noch so. Es gibt immer noch Implantate. Es ist aber diesmal, haben sie das Energiesystem umgebaut auf ein sogenanntes Batteriesystem. Man füllt immer noch einzelne Blöcke der Batterien. Man startet mit 3 Batterien auf. Wenn man eine Batterie voll hat, dann bleibt die aber erstmal voll. Und dann dauert es deutlich, deutlich länger, bis diese eine Batterie mal sich wieder anfängt zu leeren. Man kann sogar Updates finden, womit dann oder 3 solcher Batterien auch standardmäßig immer voll bleiben. Und was man dann auch noch machen kann, man kann diese Batterievorladung, die man sich in einem Kampf quasi verdient hat, gleich übertragen in eine Vorladung für so eine Injektion. Also man kann die Heilungsinjektion, je nachdem wie hochgelevelt die ist, schon mal mit Batteriesaft versorgen, sodass man sie dann einfach 5, 6, 7, 8 Mal einsetzen kann. Und das macht man auch aktiv, indem man kämpft, man überträgt die Energie einfach per Tastendruck. Das geht ganz schnell, also das ist ganz unkompliziert. Man entwickelt da echt so eine Automatik und das ist auch ein schönes Minute-to-Minute-Gameplay. Einfach dieses, ich kämpfe, habe mir wieder Energie verdient für meine Batterie, die mich dann, oder für meine Gesundheitsinjektion, lad die quasi nebenher so auf und dann kann ich im nächsten Kampf, zum Beispiel im Bosskampf, mit wesentlich mehr Heilpacks, im Grunde sind es ja Heilpacks, also Medipacks, reingehen. Und dieses System ist halt viel, viel nützlicher geworden, weil das nicht mehr zum Beispiel auf die Drohnen geht. Die Drohnen sind jetzt völlig davon losgelöst. Die Drohnen benutzen jetzt einfach Munition, die man bei Gegnern findet. Sondern dieses ganze System ist jetzt auf diese Injektionen ausgelegt, die entweder die Charaktereigenschaften stärken oder eben Gesundheit geben. Und was ganz viel jetzt auch bei den Implantaten geändert wurde, ist, dass das aktive Blockensystem zum Beispiel sehr stark von den Implantaten unterstützt wird, wenn man die richtigen einsetzt. Da kann man dann zum Beispiel seine Angriffs- und Verteidigungskräfte für ein paar Sekunden nach einem korrekten Block in die richtige Richtung massiv nach oben pushen. und solche Geschichten. Also ganz viele unterstützenden Systeme.
Das ist so variabel, dieses Kampfsystem. Also gerade durch die Implantate, wenn du eben viele Köpfe abhackst, was ich sehr empfehlen kann, dann kriegt man eben sehr viel so Implantate, die dann das Spiel komplett verändern können für dich. Und ja, das finde ich auch ein ganz gutes System, weil ja immer gejammert wird, dass solche Souls-like-Spiele zu schwer sind. Dieses aktive Blocken kannst du immer machen. Du kannst die Gegner sehr gut lesen. Also du kannst, wenn du ein bisschen dieses Spiel gespielt hast, auch erkennen, in welche Richtung wird denn jetzt der Schlag kommen. Dann brauchst du dieses Implantat eigentlich auch nicht mehr, was dir das mit Pfeilen auf dem HUD anzeigt. Das heißt, du hast dann wieder einen Slot mehr frei, um wieder ein anderes Implantat reinzumachen. Wenn dir das aber nicht gelingt, kannst du das halt wieder nutzen. Oder genauso auch gibt es ein Implantat, was dir immer zum Beispiel Schaden auf das anvisierte Teil macht. Das macht zwar ein bisschen weniger Schaden, aber normalerweise wird es ja im Spiel berechnet. Wenn du halt das linke Bein anvisierst und du schlägst halt horizontal von rechts, dann trifft da halt das rechte Bein und nicht das linke. So, ja. Und das kannst du dann auch dir vereinfachen, wenn du das möchtest. Aber wenn du dann sagst, nee, ich möchte die volle Schwierigkeitsstufe, dann hast du eben auch wieder Platz frei, um dir, was weiß ich, Giftresistenz zu erhöhen. Oder. Die Drohne ist auch deutlich sinnvoller geworden, seit sie Munition verwendet, finde ich, weil du nicht mehr abwägen musst, benutze ich jetzt ihre Fernkampfattacke, benutze ich jetzt die Granate, dann kann ich mich aber schlechter heilen, wie im ersten Teil, sondern die hat halt einfach Munition, die sich auch wieder auflädt, wenn du speicherst oder wenn du eben Gegner erledigst. Und die Drohne hat auch ein paar neue Tricks gelernt. Einige sind so Metroidvania-artige Gimmicks, wo du dann eben Türen und Tore öffnen kannst mit so einem Elektroschock oder...
Das gab es im ersten Teil aber auch schon.
Ja, genau. Aber so, manche Sachen sind eben halt so für Metroidvania, für den Levelfortschritt. Ein paar neue Sachen. Was hat sie denn neu bekommen? Granaten und so?
Sie hat vor allen Dingen mehr Fernkampfwaffen bekommen. Also im ersten Teil war sie, hatte sie zwar durchaus auch Fernkampfangriffe, sie hatte aber auch Sachen, die den Nahkampf unterstützen. Zum Beispiel Gegner ranziehen, Gegner in so eine Stunblase setzen. Das gibt es jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Also habe ich zum Beispiel nicht gefunden.
Ich hatte so ein Magnetding, hatte ich. Ja.
Echt?
So ein Ranziehen hatte ich auch gefunden.
Ich habe fast nur Fernkampfwaffen, also ich habe irgendwie so Gatling-Guns und so ein Zeug. Also man findet wirklich viele, man findet auch wahnsinnig viele Waffen, also es gibt unglaublich viele Waffen. Ja. Es gibt auch unglaublich viele Rüstungstypen, die alle nochmal Boni haben für ein komplettes Set und für ein Teilset, was auch den Spielstil nochmal sehr ändern kann, weil man kann sich wirklich über unglaublich viele Wege unglaublich stark den eigenen Spielstil anpassen, was eine super Stärke des Spiels ist. Aber noch ganz kurz zu den Drohnen. Der Vorteil von diesem Munitionssystem bei den Drohnen ist, dass du in den Kampf reingehen kannst und erstmal deine Drohne benutzen kannst. Das war im Vorgängerspiel nicht möglich, weil die Drohne von der Energie abhängig war, die du im Kampf aufgebaut hast. Die hat aber in der Regel, hast du die Energie nicht so lange gehalten, bis du zum nächsten Kampf gekommen bist, sondern musstest erstmal in den Kampf rein, bam, 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 hauen, und dann konntest du mal schießen oder die Drohne irgendwie benutzen. Und jetzt ist es so, du kannst, bevor der Kampf losgeht, den Gegner vielleicht schon mal 20 Kugeln mit der normalen Standardkanone. Ich muss gestehen, die habe ich am häufigsten benutzt. Ja, ich habe alle mal so durchprobiert, aber bin am Ende dann doch meistens zur Standardkanone gegangen, weil sie, mein Gott, es kommt halt vorne eine Kugel raus, der Gegner wird beschädigt und ist okay, sie erfüllt ihre Aufgabe.
Der Sniper war ganz praktisch, mit dem kannst du dann wirklich auch mal komplett Gegner erledigen. Die nimmt halt sehr viel Munition weg. Aber ich habe die normale Kanone auch am häufigsten genutzt, um halt so Feinde aus einem Pulk rauszuziehen. Denn Souls-like-artig ist auch hier die Faustregel, wenn du es mit mehr als 2-3 Feinden zu tun hast, bist du eigentlich tot. Ja, und da mal aus so einem Pulk, wenn du siehst, okay, in dem nächsten Gebiet stehen 3 Typen rum, dann schieße ich dem einmal auf den Kopf. Vielleicht kommt er ja zu mir. Dafür sind die ganz brauchbar.
Wenn wir schon bei den Gegnern sind, können wir ja ganz kurz noch sagen, also es gibt gefühlt ein bisschen mehr Gegnervielfalt.
Ja, absolut.
Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr andere Typen als den Standard-humanoiden Gegner gibt, weil es gibt eigentlich fast alle Gegner sind Humanoid-Gegner, was aber auch natürlich ein bisschen daran liegt, dass dieses wie Anvisiersystem darauf gebaut ist, ne? Dass du auf Beine zielen kannst, auf Rüstungsteile. Da kannst du nicht ganz so variantenreich sein, wie jetzt zum Beispiel in einem Dark Souls-Spiel, wo doch mehr Typen drin sein können.
Aber es sind schon deutlich mehr als im ersten, weil die Menschen unterscheiden sich auch. Du hast dann halt schwere Militärfuzzis, die halt vom kleinen Zeh bis zur Nasenspitze gepanzert sind, die halt sehr schwerfällig agieren, bis hin zu im Wald zum Beispiel so getarnte Jägereinheiten, die fast gar nicht geschützt sind, aber die dann ein Tarnschild haben und die sich immer wieder verstecken und abhauen. Also da die Bandbreite ist schon größer geworden. Aber es gibt ja auch einige so Roboter, die dann, was weiß ich, die ganz cool fand ich zum Beispiel diese Bronzestatue, die dann auf einmal sich so auffaltet und dich attackiert, aber die hat natürlich auch eine humanoide Form im Endeffekt. So ein paar so spinnenartige Wesen gibt es aber dann ja auch noch.
Ja, so komplett Nano-Viecher. Dann gibt es halt diese Hunde wieder, obwohl ein bisschen selten und die greifen auch nicht mehr ganz so variantenreich an, sind aber dadurch aber auch nicht mehr ganz so schwer im ersten Teil, weil waren ganz schöne Arbeitstiere, an denen man sich da die Zähne ausbeißen konnte. Und es gibt später zum Beispiel auch Gegner, die sich dann nach ein paar Schlägen in zwei Gegner aufteilen und so. Also die sich dann selbst mehr oder weniger klonen und solche Geschichten. Und dann gibt es natürlich ein paar Bosskämpfe und da muss man allerdings sagen, da macht das Spiel etwas, das es auch mit der Spielwelt selbst macht. Es recycelt ganz gern. Denn es gibt diesmal mehr Bosskämpfe, die sind auch ganz cool. Der optisch coolste, muss ich tatsächlich gestehen, ist neben dem finalen Endgegner, über den ich jetzt hier nichts verrate, ist es der auf der Verpackung drauf ist, nämlich dieser Mac mit diesen, der auf diesen drei geschwungenen Armen steht.
Dieser Dr. Octagon, oder?
Genau. Der ist jetzt vielleicht, was die Kameraführung angeht, nicht immer ganz ideal, aber mich hat es jetzt auch nicht doll gestört, also es ging. Aber den fand ich so jetzt von der Optik her den coolsten eigentlich. Später kommen noch ein paar andere dazu und teilweise werden die halt recycelt, weil die dann nochmal irgendwann auftauchen oder in anderen Varianten auftauchen. Das passiert jetzt nicht super oft, aber es fällt halt schon auf. Und das ist was sie mit der Stadt selber auch machen. Denn an einem bestimmten Punkt in der Story verändert sich die Stadt. Und dann dann ist da was passiert. Und dann ist mehr oder weniger diese ganze Stadt, die man schon einmal erkundet hat, nochmal ein bisschen anders zu erkunden. Und das erklärt dann auch, warum man bestimmte Gebiete einfach vorher ums Verrecken nicht erreichen konnte, wo man sich dann so gefragt hat, wie Gott soll ich denn da hinkommen? Ich hab doch jetzt alles. Was? Ich verstehe das nicht. Wie komme ich denn da hin? Das ist dann meist die Auflösung ist, ja, sobald halt was in der Story passiert, dass die Stadt nochmal verändert.
Es ist ja ein beliebtes auch da Modell natürlich.
Recycling, ne? Ein bisschen. Was ich aber okay fand, weil man dann diese Stadt doch schon gut kennt.
Ja. Und es hilft sogar. Ich fand nämlich, in der ersten Hälfte des Spiels habe ich mich echt stellenweise oft verlaufen, bis man diese Stadt halt wirklich kennt, wie seine Westentasche, bis man die ganzen Abkürzungen kapiert hat. Und das fand ich dann schon eigentlich ganz angenehm, dann zumindest wieder Bereiche zu haben, die zwar anders aussehen, aber wo ich mich einigermaßen orientieren kann. Noch eine Sache zu den Bossen. Die fand ich beim ersten tatsächlich kreativer. Also dadurch, dass man eben immer in dieser Fabrikanlage war, mein Lieblingsboss aus dem ersten ist der, wo man auf so Fließbändern kämpft und alles, der ganze Level ist eigentlich der Boss um dich herum, mit so Laserbarrieren und so Hebearmen und Kränen und alles schlägt auf dich ein. Katastrophale
Kamera, aber geile Idee.
Aber das war so cool im ersten, dass du halt eben einfach gegen Maschinen gekämpft hast, die wahnsinnig geworden sind. Und jetzt hier hat man halt auch da zwar mehr Bossgegner, also auch mal so Zwischenbossgegner, nicht immer nur am Ende, sondern halt auch mal zwischendurch gibt es einfach einer, der dich überrascht und der dich dann halt im Wald angreift und so. Das fand ich dann schon ganz gut, dass sie halt da mehr gemacht haben. Und die sind ja dann zum Glück auch einmal erledigt, sind sie ja dann auch passé bis zum New Game Plus. Ja, das ist ja dann auch ganz angenehm. Aber so eben wie dieser Spinnenboss, der auf der Packung ist, der hat mich ja wirklich stundenlang beschäftigt, weil ich da mit den Blocken noch nicht so richtig klar kam, aber davon hätte ich mir tatsächlich ein paar mehr gewünscht, ein paar mehr kreativere, größere, riesige Bosse, weil davon lebt halt so ein Souls-Game eigentlich schon auch.
Ja, das stimmt. Ich muss auch, als ich dann beim letzten Bosskampf stand, habe ich auch so gedacht, geil, jetzt ist meine Arena auch, die auch echt cool ist, wo sie auch wirklich mal ein bisschen was aus ihrer Technik rausholen. Vorher war es manchmal zu sehr so, naja, jetzt bin ich hier in einer dunklen Halle oder in einer dunklen Höhle oder auf dem offenen Platz, wo ich so schon war. Das haut mich jetzt nicht so wahnsinnig um. Also es ist kein Spiel, was man in erster Linie für die Bosskämpfe spielt. Das würde ich nicht sagen.
Nee. Das ist eher so um die Stadt, die ganzen verschiedenen Gebiete und vor allem das Kampfsystem. Genau. Also auch jeder einzelne Kampf hat mir Bock gemacht. Auch nach Stunden hatte ich noch Spaß an jedem einzelnen Gegner. Das fand ich wirklich interessant zu beobachten, dass mir einfach das Kämpfen hier so sehr Spaß macht. Und die Story ist einem halt so egal. Wir haben jetzt auch bis jetzt kaum über die Story geredet. Es ist ein Spiel, was man wegen der Mechanik spielt, eindeutig. Also dadurch, dass der Hauptcharakter so stumm und wortkarg ist, es gibt so eine Geschichte um eben diesen Flugzeugabsturz, in dem wir selber der mehr oder weniger glaubhaft wohl der einzige Überlebende sind. Dann gibt es so Andeutungen, so Visionen, dass da vielleicht noch dieses kleine Mädchen irgendwie, was man im Trailer auch sieht, irgendwie damit zusammenhängt. Und das versucht so ein bisschen so eine Mystery-Geschichte aufzubauen. Aber motiviert oder groß getragen hat mich das nicht. Ich wollte einfach immer den nächsten Bereich sehen. Ich wollte den nächsten Boss sehen. Ich wollte die nächste Waffe haben. Und dann zwischendurch immer wieder dieses Story-Häppchen zu haben, war zwar ganz nett, aber deswegen habe ich dieses Spiel tatsächlich nicht gespielt.
Ich finde auch ein bisschen, dass dass das Mysterium der Welt im ersten Teil besser funktioniert hat als hier. Ja. Mein Handy brummt die ganze Zeit, weil das Büro schon die ganze Zeit sich meldet. Dieses Was ist denn da los Element, finde ich, hat hier bei mir gar nicht gegriffen. Das hat mich nicht interessiert, weil es auch das Writing dafür, man würde so, Michi würde sagen, all over the place. Ja. Manchmal sind die Dialoge ganz okayisch, manchmal sind sie echt nur albern. Auch das Worldbuilding vom Story-Setting ist sehr schwer zu verstehen. Wann ist da jetzt was passiert? Warum ist das jetzt schon so krass endzeitmäßig? Mhm. Soll das erst nach dem Flugzeugabsturz passiert sein? Oder wann ist diese Mauer gebaut worden, die um die Stadt rum ist? Wieso verhalten sich eben diese Sicherheitskräfte in der Stadt? Bringen sie jeden um? Ungefragt in dieser einen Basis reden sie ganz nett mit dir. Das passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Also die Schreibqualität ist wirklich zwischen halbwegs okay und einfach schlecht und langweilig.
Und sehr statisch dann auch. Also wenn du auf diese Abrissparty kommst, es soll eine riesige, fette Party darstellen, wo die Reichen und Schönen sagen, gut, wir feiern jetzt Weltuntergangsparty. Und dann steht da ein DJ, der dich dazu auffordert, Graffitis zu sprühen. Ja, und dann läuft laute Mucke und dann stehen da halt wirklich so drei Typen rum, die wie so ein animiertes GIF, wie so FIFA-Publikum an der Seite stehen und ihre Arme schütteln. Und das sind halt irgendwie vier Leute auf dieser Party, die halt stundenlang am selben Fleck stehen. Das kommt überhaupt nicht rüber. Also diese Hub-Welten, die finde ich so statisch und tot. Da hätte ich mir lieber die leere Weite der Fabrikanlage wieder zurückgewünscht. Also das hat tatsächlich besser funktioniert.
Im ersten Teil besser funktioniert. So blöd das vielleicht jetzt war, dass man nicht ganz genau wusste, was ist denn da los und so, aber es gab wenigstens dieses Mysterium, dem man folgen wollte. Das hatte ich jetzt hier in dem Teil gar nicht, zumal das dann auch irgendwann in so einen pseudoreligiösen mystischen Quatsch reingeht, der einfach nur noch, wo es nur noch darum geht, bedeutungsschwangere Sätze durch die Welt zu werfen. Das ist einfach schlecht. Also das ist schlecht geschrieben und langweilig und nicht interessant. Also wenn man das Spiel für die Story oder so spielen will, vergesst es. Also die Charaktere sind öde, eindimensional vorhersehbar. Wie gesagt, die eigene Spielfigur ist auch, ich finde es so schade, dass die eigene Spielfigur nicht spricht, zumal es gibt echt nicht viele Sätze, die sie sagen könnte. Klar, es gibt ein paar mehr Dialoge, aber es ist so schade, weil man trifft ja sogar Warren, also den
Hauptfigur zum
Vorgänger. Genau, ein paar andere auch. Und die sprechen alle und man selber sagt halt nichts und das macht auch die Person so tot. Da wird zwar dann auch irgendwann dann nochmal ein bisschen so erzählt, wer man jetzt eigentlich sei und warum man wichtig sei und so, aber da ist man dann schon an diesem Punkt, ich habe jetzt schon 40 Stunden rumgekämpft und alle 5 Stunden erzählt ihm immer einen Satz, ey, nee, komm, lass es sein. Also ich habe jetzt ungefähr bin jetzt ungefähr in der Hälfte vom New Game Plus und bin so bei um die 40, ein bisschen über 40 Stunden. Spielt also auch, was den Umfang mal so angeht. Je nachdem, wie gut man in dieser Art von Spiel ist, ist das natürlich sehr, kann das sehr wandeln. Aber ich würde mal sagen, man kann da schon für einmal durchspielen, so seine 30, 40 Stunden einrechnen. Also ich hatte die Vorschauversion schon gespielt und ein bisschen Erfahrung gesammelt. Das ist schon ein ordentlicher Umfang, da kann man nichts sagen. Ja, ja. Und es ist diesmal auch, so blöd die Geschichten an sich sind, so öde die größtenteils sind, es ist diesmal questlastiger. Also es gibt diesmal ein richtiges Quest-Log. Es gibt eine ganze Reihe von Quests, die man erfüllen kann. Nicht alle muss. Da muss man manchmal Rüstungen besorgen, da muss man manchmal Versorgungszeug besorgen. Manchmal sind sogar ganz kuriose Überraschungen mit dabei. Also eine Quest endete mit einem What? Moment, wo ich echt so dachte, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das fand ich total cool. Wenn sowas mehr gewesen wäre, wäre das der Wahnsinn. Viele sind wirklich nur Hol- und Bringe-Quests. Trotzdem gibt es dem ganzen Spiel ein bisschen Struktur. Man weiß immer so ein bisschen genauer, was ist denn jetzt eigentlich zu machen. Und das fand ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz, wenn es besser erzählt gewesen wäre.
Insgesamt aber auf jeden Fall ein großer Sprung nach vorne, würde ich sagen, was Mechanik und Gameplay und Weltbuilding angeht, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sie an dieser Serie dranbleiben. Wir fanden den ersten ja schon gut. Ich würde euch auch empfehlen, da vielleicht nochmal einen Blick reinzuwerfen. Den zweiten kann ich auch empfehlen. Man muss auch den ersten nicht gespielt haben, um den zweiten zu verstehen, wenn man jetzt irgendwie noch gar keinen Teil gespielt hat. Naja, verstehen
aber nicht
kann man
gut,
alles.
Was da, ja, man versteht schon, aber es ist, also ich finde schon, man weiß schon sehr wenig, was das jetzt eigentlich ist.
Also der erste führt besser in die Welt ein. Der erste führt besser in die Welt ein. Allein diese coole Anfangssequenz, wo man in der Straßenbahn sitzt und dann eben mit dem, will ich jetzt nicht spoilern, was da passiert, bis man halt diesen Exosuit hat, das finde ich war ganz geil gemacht, auch mit so Half-Life-artig, dass man eben erst so die Fabrikanlage sieht und dann erst quasi in die Welt reingeworfen wird.
So was gibt's übrigens diesmal im New Game Plus. Im New Game Plus erwarten euch echt nicht nur neue Gegner, sondern teilweise auch neue, zumindest mindestens ein neuer Abschnitt, der echt eine coole Überraschung ist. Mhm. Also wenn ihr das spielt und New Game Plus Fans seid, dann probiert auf jeden Fall
zumindest New Game Plus starten.
Ja, mal kurz reinschauen. Das ist schon echt, cool.
Also ich finde es trotzdem empfehlenswert. Wie gesagt, die technischen Einschränkungen, ich hoffe, dass es gepatcht wird. Ich glaube, das sind keine Sachen, die nicht patchbar sind. Also das Spiel ist mir jetzt nicht irgendwie ständig abgestürzt. Ich hatte keine Clipping-Fehler oder solche Geschichten. Also es ist schon spielbar. Es hat halt keine sehr guten Frame-Rates. Deswegen würde ich momentan sagen, spielt es auf der Konsole. Es ist sowieso ein Gamepad-Spiel. Also die haben zwar die Tastatur- und Maussteuerung überarbeitet. Du kannst jetzt auch eben diese Kommandos so Diablo-mäßig mit den Zahlen abfeuern, was sich viele gewünscht hatten, was im ersten wohl nicht ging, da musste man mit dem Mausrad irgendwie so durchscrollen und so. Ist es aber trotzdem ein Gamepad-Spiel, würde ich sagen, weil so actionreich funktioniert auch echt gut am PC mit dem Gamepad, wird dann eben auch vom Interface und so angepasst. Aber mit der Xbox One-Version war ich sehr glücklich.
Wer übrigens, weil du es gerade gesagt hast, von wegen Vorgänger auch mal angucken, das Kuriose ist halt, man kann den Vorgänger auf jeden Fall jetzt sogar sehr, sehr gut noch empfehlen, denn Nummer 1, er sieht besser aus, er läuft besser. Und inzwischen ist er auch, weil es gibt ja diese Complete Edition, die jetzt auch nicht mehr teuer ist auf Steam, auch ein ganzes Eckchen umfangreicher, weil da kam ja noch ein Story-DLC dazu mit einem, nochmal mit einem neuen Bosskampf, wo man in diese Iron Mouse
Freizeitpark
reingegangen ist. Genau, und das ist ein wirklich cooler DLC, der ihn auch noch ein paar Stunden beschäftigt. Und dann kam kostenlos später noch so eine Western Test Area raus, die richtig, richtig geil ist. Die ist nämlich von einem Sprecher vertont und dann geht man dadurch so verschiedene Western-Szenarien und kämpft auch so ein bisschen gegen angepasste Gegner. Und da sind auch teilweise so ein bisschen Herausforderungen wie, du darfst dann nicht in der Sonne sein, weil das zu heiß ist zum Beispiel und dann kriegst du Schaden.
Wie wurde das denn also erklärt? War das irgendwie virtuell oder was war da die
Story? Das ist so eine Art Testing Ground, wo sie die Ausrüstung testen, mehr oder weniger. Und das haben sie in so ein Western-Stadt-Setting gesetzt, um dem so ein Setting zu geben. Und das ist aber, wie gesagt, du hast die ganze Zeit einen Sprecher dabei, der erzählt, was ist denn da los? Ja, und Warren ging hier über diese Brücke und dann fährt dann ein Geisterzug zum Beispiel lang, wo du dann da kurz danach nicht auf die Schienen gehen darfst, weil die dann brennen und so ein Zeug. Also wirklich coole Ideen, die da mehr oder weniger ganz am Ende nochmal reingeschmissen wurden, wo du so denkst, what? Das ist da jetzt noch drin, ist ja voll geil. Und auch deshalb habe ich so gedacht, ich hätte so gerne einen Patch, der das Interface und das Kampfsystem vom Zweier in den ersten reinbringt. Dann so cool, dass im ersten durchaus alles ist. Wenn man einmal in Zweier gespielt hat, mit den jetzt zum Beispiel auch deutlich mehr Kombos. Also es gibt wahnsinnig viele Kombos, gab im ersten Teil schon viele Kombos, aber jetzt gibt es noch viel mehr. Das Springen zum Beispiel ist auch viel leichter und man nutzt das Springen viel öfter auch im Kampf, um auf Gegner mit schweren oder leichten Attacken zuzuspringen, um auf Gegner zuzurutschen zum Beispiel, wenn man aus dem Rennen heraus einen Rutschangriff macht und so. Und wie gesagt, auch die Kombos mit den Waffen selber, das ist facettenreicher, auch das aktive Blocksystem. Im Vorgänger war es ja so, dass man zwar blocken konnte, Standardblock, und dann konnte man noch nach oben springen oder sich nach unten wegducken. Das habe ich zum Beispiel nie genutzt.
Das war mir auch zu hakelig immer, ja.
Ja, das war auch irgendwie komisch. Das gibt's jetzt nicht mehr, also dieses nach oben springen und runter ducken. Dafür gibt's halt dieses Blocken in die entsprechende Richtung, aus der der Schlag kommt, um eben so einen Stun auszulösen beim Gegner. Das hätte ich so gerne noch mal im ersten Teil, weil ich den halt, ich spiele ihn gerade nochmal im New Game Plus nochmal und habe auch totalen Spaß mit.
Das ist schon super,
eine Sie coole Serie. Also ich wünsche Ihnen, dass diese Serie noch fortgesetzt werden kann, dass Sie vielleicht die Technik für den nächsten Teil auch wieder mehr in den Griff kriegen, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit haben, um diese Welt so zu bauen, wie sie es ein bisschen verdient, auch von der technischen Seite her, von der künstlerischen Seite her. Denn irgendwie merkt man schon, dass da ein bisschen weniger Entwicklungszeit drin steckt, dafür, dass es größer werden sollte. Also es fehlt halt so dieser letzte Schliff so ein bisschen, finde ich. Ich würde Ihnen wünschen, dass da noch ein dritter Teil kommen könnte, der das jetzt vielleicht dann vereint und rund macht.
Ja, drücken wir die Daumen. Also ich hoffe, dass es ein Erfolg wird. 16. Mai 2017 haben wir übrigens über The Search 1 gesprochen, Folge 1895. Deswegen weiß ich schon, wen ich für The Search 3 einladen werde. Auf der GameStar, bei deinem Arbeitgeber natürlich, findet man den Test, den ich geschrieben habe, The Search 2. Und dein Videotest ist, glaube ich, auch in Arbeit. Also wer dich in Videoform noch sehen möchte zu The Search 2, muss auch einfach mal auf GameStar gucken. Da wird es wahrscheinlich dann die Tage auch passieren.
Genau. Das ist der Plan.
Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich muss wieder weiter. Gerne. Ich muss noch den letzten Boss legen. Der fehlt mir noch. Deswegen gehe ich jetzt zurück nach Jericho City. Und dann wünsche ich euch viel Spaß weiterhin bei The Search oder bei The Search 2 und wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank dir.
Macht's gut. Ciao.
Vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.